liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur DOG-Podcast-Reihe Augenheilkunde, ein Fach mit Zukunft. Wir möchten vor allen Dingen junge Kolleginnen und Kollegen ansprechen oder Studenten, die sich vielleicht noch für das Fach entscheiden wollen und darüber nachdenken, kommt das vielleicht für mich in Frage? Worum geht es heute? Heute geht es um Strategien zum Umgang mit der okulären Hypotonie. Die letzten zwei Serienfolgen waren zur Hypertonie, was kann ich operativ hier tun? Und heute geht es darum, wenn der Druck ganz im Keller ist, was mache ich denn dann eigentlich? Es stellt sich jetzt die Frage, bevor wir loslegen, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Thomas Klink, ich bin an der Augenklinik Herzog Karl Theodor tätig in München und auch mein Schwerpunkt liegt beim Glaukom. Und ich habe nebenher noch meine Lehrtätigkeit an der Heimatuniversität in Würzburg. Ja, wir konnten auch für den heutigen Podcast wieder zwei namhafte Glaukomexperten gewinnen. Ist mir eine Freude, Frau Professor Esther Hoffmann von der Universitätsaugenklinik Mainz zu begrüßen und Herrn Dr. Jochen Wahl von den Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Beide befassen sich schon Jahrzehnte eigentlich mit Glaukom und möchten heute ihr umfangreiches Wissen mit uns teilen. Und jetzt starte ich einfach mal bei dir, Esther. Was ist für dich eigentlich Hypotonie? Das ist ja, steht ja nicht unbedingt direkt irgendwo geschrieben. Zum hohen Druck findet man ja immer was, aber zum niedrigen vielleicht gar nicht so viel.
Ja, genau. Ja, also vielen Dank schon mal für die nette Einführung. Also Hypotonie kann man ja in zwei Dinge einteilen. Einmal numerisch, indem ich einfach sage, der Augeninnendruck beträgt zum Beispiel unter 5 oder unter 6 mm Hg. Oder ich kann ihn auch klinisch definieren, den niedrigen Augeninnendruck, indem ich mir die morphologischen Parameter am Auge anschaue, also beispielsweise die Vorderkammertiefe oder die Makulafalten, die vielleicht im Rahmen einer solchen Hypotonie auftreten. Also ich könnte mir diese zwei Einteilung am besten vorstellen, numerisch oder klinisch signifikant.
Okay. Jochen, gibt es irgendwas bei dir noch, was du da ergänzen würdest? Oder sagen würdest, ja, das ist wichtig für mich?
Ich denke, dass der Zugang von der Klinik her der entscheidende ist, denn die Augeninnendruckmessung hat ja auch ihre Fehler, die ist von der Hornhautdicke abhängig und so weiter. Und ich denke, der Funktionsverlust, der durch die Hypotonie entsteht, ist letzten Endes das entscheidende Kriterium. Das Leiden des Patienten steht ja im Vordergrund und nicht irgendeine Zahl. Die Zahlen können wir, wenn wir Geschwindigkeit übertreten, als festen Parameter nehmen, aber in der Augenheilkunde, in der Medizin halte ich das nicht ganz so für sinnvoll.
Okay. Ja, das klingt, die Esther nickt auch schon. Das klingt eigentlich fast wie beim zu hohen Druck. Da gibt es ja genug Patienten, die uns sagen, ja, aber der ist ja nicht über 20. Und ich meine, davon haben wir uns ja auch schon lange verabschiedet. Insofern ist, glaube ich, wie ihr beide gesagt habt, der klinische Aspekt ganz, ganz entscheidend. Wenn der Druck dann eben bei 2 ist und der Patient sieht 1,0, dann sind wir weitgehend entspannt eigentlich.
Ja, okay. Absolut.
Was sind so klassische Probleme, die zur Hypotonie eigentlich führen? Jochen, was läuft dir da eigentlich am häufigsten über den Weg? Was sagst du eigentlich, Hypotonie, woher kommt es am ehesten?
Ja, ich denke, die Hypotonie ist in meinem klinischen Alltag in den allermeisten Fällen Folge von drucksenkenden Operationen. Also beispielsweise die Trabekulektomie oder das Sickerkissen-Needling, das man häufig durchführen muss und natürlich auch die anderen drucksenkenden Methoden, die angewendet werden. Wesentlich seltener, denke ich, sind systemische Erkrankungen oder entzündliche Erkrankungen am Auge, die im Einzelfall auch zu Hypotonien führen oder andere Folgen von ärztlicher Tätigkeit, die den Druck senken wollen, zum Beispiel nach Eingriffen, die den Strahlenkörper behandeln, um den Druck zu senken, gibt es dann in seltenen Fällen auch eine Hypotonie. Insgesamt denke ich aber, ist es nicht sehr häufig.
Okay, also klingt so, als wären eigentlich wir die Hauptverursacher der Hypotonie selbst, oder?
Esther, denke ich schon, ja.
Ja, die Esther lächelt schon, oder? Siehst du auch so?
Ja, sehe ich genauso. Also ich hätte auch gesagt, die filtrierenden Operationen natürlich, hier die Trabekulektomie, klar, das Needling, da haben wir ja immer diese Hypotonie danach, die man sich nicht immer so ganz doll wünscht. Traumata ist vielleicht auch noch kurz zu nennen, ja, also ja, penetrierende, perforierende Verletzung und eben die Ziliarkörperinsuffizienz, die du jetzt, Jochen, auch schon angesprochen hast, ne, durch viele Behandlungen und dann hinten drauf noch ein Glaukoma-Drainage-Implantat, dann ist die Hypotonie eigentlich vorprogrammiert. Ja, das würde ich so als die häufigsten Ursachen bezeichnen.
Okay. Ja, also im Prinzip gibt's irgendwas, was man dem Patienten vielleicht noch mit auf den Weg geben kann? Was ihr sagt, welche Verhaltensmaßregeln oder so gibt ihr den Patienten mit auf dem Weg?
Ja, ich denke, erstmal keine Panik, wenn das Sehen schlechter wird. Das ist nicht so schlimm. Erstmal abwarten und sehen, wie das sich von selber entwickelt. Der Patient sollte natürlich auf keinen Fall am Auge reiben, weil das den Druck dann noch weiter senken kann oder den Dauer noch verlängern kann, wie der Druck noch niedrig bleibt.
Also und Esther, in der frühen Phase, welche Parameter schaut ihr da an? An der Spaltlampe, ist da irgendwas, was ihr noch irgendwo besonders beurteilt?
Also ich meine, ich nehme natürlich schon den Druck ab. Ich palpiere tatsächlich sehr, sehr häufig, klar, anstatt eine Goldmann-Ablanationstonometrie zu machen. Dann schaue ich mir die vordere Augenkammer an. Also liegt eine Hyperfiltration auch tatsächlich vor? Oder gibt es noch eben andere Ursachen für die Hypotonie? Beispielsweise eine Perforation durch die Retrobulbäranästhesie zum Beispiel. Sehr, sehr selten, aber muss man ja zumindest auch dran denken. Und dann die Achsenlänge ist wichtig, ja, also ist das Auge im Vergleich zu vorher, also Refraktion, ist das Auge im Vergleich zu vorher verändert, ist es geschrumpft und zeigen sich Makulafalten? Ich meine, da ist die OCT ja sehr dankbar, dass man den Patienten da auch ein bisschen nachkontrollieren kann in den nächsten Tagen, ja, wenn der halt stationär dann ist. Das wären so die Hauptparameter, okay, die wir untersuchen.
Okay. Jochen, sagt ihr irgendwas den Patienten zu vielleicht Blutdruckeinstellungen oder Pressen oder solche Sachen, Schonung irgendwie? Ist das ein Thema für euch dann im Patientengespräch?
Also ich denke, dass man in der Zeit vielleicht größere körperliche Belastungen vermeidet. Mein Standardspruch ist immer, bitte nicht den Garten umgraben und keinen Marathon laufen. Aber vernünftige körperliche Belastung ist in Ordnung. Und niedriger Blutdruck sollte vielleicht vermieden werden, weil das möglicherweise noch zu einer weiteren Drucksenkung führen kann, wenn der Strahlenkörper, der das Kammerwasser produziert, minder versorgt wird.
Okay. Also hier und da habe ich mal gesehen, dass nach Blutdruckspitzen, zumindest haben wir es so angenommen, dann mal eine explosive Blutung kam. Da waren die Drücke gar nicht unbedingt ganz niedrig, aber das waren so, deshalb sage ich meistens, vielleicht doch nicht so viel pressen oder wenn der Blutdruck nicht ideal eingestellt ist, dass man da vielleicht nochmal versucht, irgendwo ein bisschen gegenzusteuern. Das sind so Überlegungen nochmal vielleicht.
Weiß nicht, wie du das siehst. Wahrscheinlich bei exzessiv hohen Blutdrücken über 200 ist das sicher ein Thema. Ja. Ich habe sehr viele Hypotonien gesehen, aber noch nie in dieser Phase eine explosive Blutung, nur intraoperativ bei Open Sky Operationen oder sowas, aber nie eigentlich in der Phase der Hypotonie nach einer Operation.
Okay. Ja, ich habe es schon gesehen, deshalb bin ich da vielleicht ein bisschen besonders vorsichtig und ängstlich, das kann schon sein, ja.
Also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch gesehen und natürlich die Risikofaktoren muss man ja da beachten. Also damals war das ein wirklich älterer Herr oder fast an die 90 nach Trabekulektomie, der dann am ersten oder zweiten Tag nach der OP eben so eine explosive Blutung hatte, ja, als der Druck eben so niedrig war. Und Wir konnten das jetzt gar nicht genau eruieren, was da wirklich die Ursache war, ob er dann zusätzlich noch den Kopf tief hatte oder ob es tatsächlich einfach diese Risikokonstellation war, was ich glaube, dass er eben diese schlimme Komplikation dann gezeigt hat.
Ja, das ist ja so das, wovor wir eigentlich alle Angst haben, dass dann so eine Problematik auftaucht. Eine normale Aderhautschwellung lässt uns ja relativ kalt, wobei man sagen muss, dass wir wahrscheinlich geht's euch genauso, wenn der Zuweiser dann jemanden dann retour schickt und dann hinter dem Druck von 3 ein Ausrufezeichen ist dann halt auch da Sorge da. Und wir schauen halt eher auf die Klinik. Ne? Nickt dann auch entsprechend. Ja, Esther.
Ich habe vielleicht noch ganz kurz genau zu diesen niedrigen Druckwerten, die dann auch der Augenarzt feststellt. Ja, also wir haben ja die Hypotonie, die am ersten Tag auftritt, hat ja häufig keine Aderhautschwellung. Das versuche ich auch immer den jungen Assistenten dann zu sagen. Diese kommt ja erst später. Die ist ja am Anfang gar nicht da, diese Aderhautschwellung. Und wenn sie peripher ist und bleibt, ist es auch erstmal nicht so dramatisch. Erst wenn sie sich nach zentral verschiebt oder man Kissing Bulley hat oder so, dann wird es ja auch für den Patienten erst relevant. Ja, da muss man auch viel intensivere Gespräche mitführen. Aber man muss einfach wissen, die Hypotonie-Zeichen kommen erst 1-2 Tage später, dann ist der Patient vielleicht sogar schon entlassen und dann hat der niedergelassene Augenarzt durchaus ein Recht, den Patienten nochmal zurückzuschicken und zu fragen, könnten Sie vielleicht nochmal schauen, da ist vielleicht doch nicht alles ganz so gut.
Ja, absolut, ja. Jochen, was meinst du?
Ich denke, man muss berücksichtigen, dass wir vielleicht relativ viele Hypotonien sehen. In der Summe sind es gar nicht so viele, aber wir sehen noch die meisten. Und der niedergelassene Augenarzt sieht extrem selten so etwas und braucht dann auch den Rat dessen, der das operiert und verursacht hat in seinen Augen. Und deswegen betreuen wir die Patienten dann gerne noch mit und auch indirekt den Augenarzt.
Sehr gut, ja. Also es geht nach dem Verursacherprinzip und auf jeden Fall sind wir für den entsprechenden betreuenden Augenarzt da. Absolut. Welche konservativen Gegenmaßnahmen würdet ihr als erstes ergreifen? Jochen, was meinst du? Mit was startest du?
Also wenn das tatsächlich nach einer Glaukomoperation stattfindet und wir eine Überfiltration haben, dann kann man erstmal eine sehr große Kontaktlinse auflegen und abwarten, wie sich das entwickelt. Die Steroide, die man standardmäßig gibt, vielleicht reduzieren oder ganz absetzen, um die Heilung etwas zu beschleunigen, damit der Abfluss sich ein bisschen verringert. Das wären so die allerersten Maßnahmen, die ich ergreife. Operative Maßnahmen erst dann nach Wochen, ehrlich gesagt.
Esther, der Jochen hat gerade über frühe Maßnahmen gesprochen. Konservativ machst du dann in der späteren Phase, ich sage jetzt mal so nach 6-8 Wochen, ist da immer noch was du konservativ probieren würdest?
Also ich gebe schon auch ganz gern mal Atropin-Augentropfen, ja, die Vorderkammer halt flach ist. Ich habe schon das Gefühl, dass das erstens tatsächlich nicht nur mehr Platz wieder schafft, sondern auch wirklich ja den Augendruck auch erhöht. Und dann wartet man ab, je nach Befund, je nach morphologischem Befund. Aber das wären so die konservativen Therapiemöglichkeiten, die mir spontan einfallen. Man kann natürlich auch eine Blutinjektion Eigenblutinjektion in Sickerkissen machen, um da ein bisschen Vernarbung hervorzurufen. Das hat man früher gemacht. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Das ist ja jetzt nicht mehr so gang und gäbe. Ja. Ich muss sagen, wir warten auch tatsächlich dann gar nicht mehr so ganz lange, bis wir uns dann entschließen, vielleicht doch was zu machen, operativ zu machen.
Okay. Der Jochen hat schon gewunken bei der Eigenblutinjektion.
Ja, nicht nur bei der Eigenblutinjektion, wir haben ja früher sogar Druckverbände gemacht, indem wir Röllchen auf das Auge gelegt haben und so einen richtigen Pressverband und den armen Patienten damit gequält. Und wir haben sogar Acetazolamid, also Diamoxidaglaupax gegeben, um die Produktion von Kammerwasser zu reduzieren, damit die Überfiltration begrenzt wird. Aber davon bin ich inzwischen auch komplett abgekommen, weil das für den Patienten mit diesem Druckverband eine sehr starke Tortur ist. Ja. Noch ein Wort zu den Steroiden. Ich habe gesagt, Steroide reduzieren am Anfang, aber später nach Wochen, wenn ich davon ausgehen kann, dass der Verheilungsprozess abgeschlossen ist, dann kann ich sogar die Steroide wieder erhöhen, weil durch bestimmte Mechanismen im trabekulären Maschenwerk die Steroide auch eine Druckerhöhung erzeugen können. Also in der späten Phase Steroide geben, in der frühen Phase Steroide reduzieren.
Okay, also du setzt auf was man allgemein hin Steroid-Response nennt, sozusagen.
Ja, ne? Ist ein Versuch wert.
Ja, okay. Hm. Und chirurgisch, Esther, du hattest es schon angesprochen, vielleicht chirurgische Intervention nach längerer Zeit planen. Gibt es in der Frühphase auch eine chirurgische Intervention, dass du sagst, das gefällt mir nicht, ich würde jetzt direkt eigentlich initial schon oder sehr früh in der stationären Phase oder in der frühen Phase in den ersten 2 Wochen direkt intervenieren. Fällt dir da eine Situation ein, wo du sagst,
Das würde ich tatsächlich nur dann machen, wenn wirklich das Auge molle ist, möglicherweise eine äußere Fistulation vorliegt. Kann ja auch sein, dass es nicht nur eine innere Überfiltration ist, sondern äußere Fistulation. Dann ist ja klar, da muss man übernähen, ja, die Bindehaut. Wenn das nicht der Fall ist und nur eine okuläre Hypotonie, aber mit Makulafalten oder Kissing Bulle da ist, dann könnte ich mir überlegen, eine transkonjunktivale Fadennachlegung zu machen, also durch die Bindehaut, durch den Skleradeckel, wenn man ihn gut sieht und wieder zurück. Das haben wir ja auch schon häufig gezeigt, dass das funktioniert, ist relativ minimal invasiv, gut zu machen in Lokalanästhesie und hilft dem Patienten dann auch schnell. Der Jochen hat einen Einwand.
Gar kein Einwand. Ich würde vielleicht, bevor ich diese Maßnahme treffe, versuchen, eine ganz zähe Flüssigkeit in sogenanntes Viskoelastikum in die vordere Kammer zu spritzen. Vor allen Dingen dann, wenn die vordere Kammer abgeflacht ist. Das hat 2 Effekte. Das reduziert den Durchfluss von Kammerwasser durch die operierte Stelle. Und es vertieft die vordere Kammer. Und dann hat man ein bisschen Zeit gewonnen, in der möglicherweise die operierte Stelle sich durch Abheilungsprozesse wieder verschließt, um den Druck etwas zu erhöhen. Also vielleicht erst ein bisschen Viskoelastikum ins Auge geben. Das habe ich viele Jahre eigentlich nicht gerne gemacht, aber in letzter Zeit doch ein paar Mal. Und dann habe ich mir die etwas weitergehenden operativen Maßnahmen gespart.
Okay. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht so viel Glück, weil man das so schlecht steuern kann. Ja. Also wenn du ein nicht zähes Viskoelastikum nimmst, dann funktioniert es gar nicht. Dann geht der Druck eigentlich gar nicht hoch. Dann geht vieles vielleicht auch durch die Trabekulektomie gleich wieder raus und auch vielleicht sogar über die Paracentese. Und wenn man ein hochvisköses nimmt, dann habe ich diese Angst des sehr, sehr hohen Druckes nach 6 bis 8 Stunden, die ich nicht kontrollieren kann. Deshalb bin ich davon tatsächlich abgekommen, habe das eher früher häufiger gemacht. Ja. Also ja, aber wenn es in deinen Händen gut läuft, warum nicht?
Gelegentlich. Ich habe es früher aus demselben Grund gar nicht gemacht und in letzter Zeit ab und zu und damit gute Erfahrungen gemacht. Also je nach Patient offensichtlich unterschiedlich.
Ja, also ich kenne auch beides, dass einem das dann in derselben Nacht noch um die Ohren fliegt, sage ich jetzt mal, und man dann wieder reinläuft in die Klinik und mit müden Augen dann an der Spaltenlampe irgendwelches Hilon ablässt. Oder aber, dass tatsächlich das Hilon auch nach einmal reingeben am nächsten Tag auch fast schon wieder verschwunden ist, wenn man halt viel Durchfluss hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich situativ dann wahrscheinlich zu entscheiden. Aber gehört sicherlich zu den Maßnahmen, die man ergreifen kann. Vielleicht als abschließende Frage an euch beide. Esther, vielleicht magst du beginnen. Wie versuchst du Hypotonie zu vermeiden als Taktik? Gibt es da was du uns mit auf den Weg geben kannst?
Ja, also ich meine, ich suche mir die Risikopatienten raus für die Hypotonie. Das sind die jungen, myopen Männer. Und wenn eben eine Trabekulektomie bei denen ansteht, werde ich die Deckelfäden fester ziehen. Das mache ich auch bei allen myopen Patienten grundsätzlich so. Oder aber ich gehe auf alternative Methoden und operiere nicht penetrierend, also zum Beispiel Kanaloplastik oder tiefe Sklerektomie oder dergleichen. Also damit kann man es natürlich am besten vermeiden, wobei ich auch da die Erfahrung habe, dass dann der Druck doch nicht ausreichend gesenkt wird und man dann letzten Endes doch noch mal eine Trabekulektomie machen muss mit festen Deckelfäden, die dann der Reihe nach durchtrennt werden können.
Ja, okay. Jochen, hast du noch eine Ergänzung?
Ja, das ist eigentlich auch meine Taktik, dass ich die Fäden von vornherein relativ fest ziehe. Meine Patienten haben fast alle einen etwas zu hohen Druck, um die 20. Die wissen das auch schon. Und dann nähern wir uns von oben. Es ist leichter aus meiner Sicht, den Druck von oben in den Zielbereich zu bringen, als ihn von unten nach hoch nach oben zu ziehen. Wenn man erstmal eine Überfiltration hat, dann ist die schwerer in den Griff zu bekommen. Aus dem Grund werden bei mir fast alle Patienten, die ein sogenanntes Needling haben, gleich mit solchen transkonjunktivalen Skleradeckelfäden versorgt. Meist 2-3 und dann hat man es relativ leicht, den Druck zu senken und den Patienten in die Zielregion zu bringen.
Okay, also da kommt kein Viskoelastikum zum Einsatz. Könnte man auch
noch
machen.
Noch nicht. Ja, könnte man, aber nein. Nee.
Ja, okay.
Zuerst die Deckelfäden durchtrennen.
Ja, okay. Ja. Na gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer für eure Beiträge und euer geteiltes Wissen. Das sind wirklich hervorragende Tipps, die ihr uns gegeben habt, wie man mit Hypotonie umgeht, wie man sie erkennt und was man vielleicht auch prophylaktisch tun kann, um sie zu vermeiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wo immer Sie uns gehört haben, sei es in der Muckibude, beim Laufen, beim Autofahren, Fahrrad reparieren, Kochen, Abwaschen, Staubwischen oder Wohnung streichen. Es war schön, dass Sie dabei waren und etwas zur okulären Hypotonie gehört haben. Es würde mich ganz außerordentlich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Und in der nächsten Runde geht es dann um den hohen Druck im Dienst. Das mag den einen oder anderen doch auch brennend interessieren. Und die Differentialdiagnosen Glaukomanfall. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.